so ein bisschen wie eine schwarze Wolke, die sich so nähert. Ich glaube, das beschreibt es vielleicht am besten. Und man weiß nicht, was kommt da eigentlich. Gedenkstättenleiter erzählen, dass sie unfassbar viele Hassmails bekommen, dass bei ihnen in den Einrichtungen Dinge zerstört werden, dass es Schmierereien gibt, dass es Störungen gibt. Das hat natürlich zu tun mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus. Deswegen hatte ich mir dann überlegt, eine solche Gedenkstätte zu porträtieren. Stärker als in anderen Gedenkstätten ist Buchenwald so eine offene Wunde. Da ist noch ganz viel Vergangenheit da und ganz vieles ist einfach gar nicht ausgegraben. Ich habe wahnsinnig stark auch damit gerungen, da so einen Ton zu treffen, der jetzt nicht billig das Grauen in den Vordergrund rückt, der aber eben schon transportiert, was es da für ein Grauen gab.
Reporter Insights. Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Reporter Insights. Mein Name ist Erik Latzer. Ich bin freier Journalist und Teil des aktuellen Jahrgangs der Reportageschule in Reutlingen. In der heutigen Folge reisen wir nach Thüringen, genauer gesagt in die Gedenkstätte Buchenwald, wo an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert wird. Zeitautor Malte Henk hat vor Ort recherchiert und eine große Geschichte in der Zeit veröffentlicht. Darin geht es um die Frage, was aus Buchenwald wird, wenn die AfD nach den Landtagswahlen in Thüringen stärker wird, vielleicht sogar stärkste Kraft. Für die Recherche in Buchenwald hat Malte mit vielen Menschen gesprochen. Menschen, die in der Gedenkstätte arbeiten, mit einer Schulklasse aus Thüringen, die die Gedenkstätte besucht hat, und mit einem Australier, der mehr über seinen Opa erfahren wollte. Dieser Opa war nämlich Häftling in Buchenwald. Und noch ein paar Worte zum Autoren. Malte ist Leiter des Ressorts Dossier in der Zeit. Davor hat er Wissenschafts- und Auslandsreportagen fürs Zeitdossier und für Geo geschrieben. Mit seinen Texten hat er schon den Henry-Nannen-Preis und den Deutschen Reporterpreis gewonnen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns im Podcast ist. Es wird, so viel kann ich vorwegnehmen, auch nicht nur um Buchenwald gehen, sondern später auch um journalistisches Handwerk. Was es mit einer sogenannten Seedramaturgie auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt gleich. Ja, Malte, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ganz vielen Dank. Freut mich, dass ich da sein darf.
Du warst auf Recherche in Buchenwald. Das ist eine NS-Gedenkstätte, die an die Verbrechen aus der Nazizeit erinnert. Warum hast du dich ausgerechnet jetzt dafür entschieden, diese Geschichte zu machen?
Ja, das hatte damit zu tun, dass es relativ starke Angriffe gibt auf Gedenkkultur, auf Erinnerungskultur, dass vieles von dem, was man mal für selbstverständlich gehalten hat, gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Dass es vor ungefähr einem halben Jahr, also im Winter, immer mal wieder Artikel gab in Medien, wo es hieß, Gedenkstättenleiter erzählen, sagen, dass sie unfassbar viele Hassmails bekommen, dass bei ihnen in den Einrichtungen Dinge zerstört werden, dass es Schmierereien gibt, dass es Störungen gibt und so weiter. Das hat natürlich zu tun mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus. Und deswegen hatte ich mir dann überlegt, eine solche Gedenkstätte zu porträtieren. Und da lag dann relativ nah, Buchenwald zu nehmen, einfach weil Buchenwald die wichtige Gedenkstätte ist in den neuen Bundesländern, in der ehemaligen DDR, mit einer ganz besonderen Geschichte und weil sie eben auch in Thüringen liegt, dem Bundesland, in dem es ja jetzt gerade Kommunalwahlen gab und dann im September auch Landtagswahlen sein werden, wo es also echt auch nochmal so eine starke politische Dimension gibt und eine starke Politisierung in diesem ganzen Bundesland. Und das fand ich interessant, mal zu schauen, wie sich all diese ganzen aktuellen politischen Debatten in so einer Gedenkstätte niederschlagen, um mal so tief einzusteigen, auch mal mit den Mitarbeitern zu reden und zu fragen, wie geht's denen denn eigentlich damit und was passiert denn da eigentlich vor Ort und wie erleben die das und wie arbeiten die überhaupt?
Jetzt hast du mir die Frage im Grunde schon ein bisschen vorweggenommen. Du hast eben genau diese Leute vor Ort getroffen, also die, die in den Gedenkstätten arbeiten. Wie nehmen die das denn wahr? Also diese veränderten politischen Entwicklungen, wie wirkt sich das auch auf das Klima und auf die Atmosphäre in der Gedenkstätte aus?
Ja, man muss schon sagen, dass die sich tatsächlich da relativ bedroht fühlen. Also einer sagte mir, man fühlt sich, als stünde man im Fadenkreuz. Weniger, glaube ich, jetzt wirklich physisch, konkret, real, als eher so, ja, psychisch im Klima. Ne? Dass die eben auch merken, das Gefühl haben, dass ja, dass da was ins Rutschen gerät, dass vieles von dem, was man für selbstverständlich hielt, es gar nicht mehr ist. so ist da so eine, so ein bisschen wie so eine, ich muss auch dazu sagen, ich war jetzt im Frühjahr da, ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Es sind so, ja, so 2 Monate her, Anfang des Jahres fing ich an, bis März, wie so eine Wolke, wie so eine schwarze Wolke, die sich so nähert. Ich glaube, das beschreibt es vielleicht am besten. Dann ist es natürlich auch ganz unterschiedlich, je nach Typ. Der Gedenkstättenleiter beispielsweise, Jens Christian Wagner, ist ja jemand, der sich sehr offen, sehr dezidiert, sehr klar äußert, der relativ angstfrei ist. Es gibt andere, die beschäftigt das stärker. Es gibt auch manche, die aus der Gegend kommen, die familiär da auch merken, so, da werden auch, ne, in den Familien werden Diskussionen geführt und so. Und auch das spielt eine Rolle. Also relativ verschieden, aber insgesamt einfach, ja, vielleicht trifft es dieses Bild, wirklich so eine schwarze Wolke, die sich da nähert und man weiß nicht, was kommt da eigentlich, ne? Und dann wirklich muss man sagen, ganz konkret auch politisch die Frage, sollte eine AfD-geführte Regierung oder auch vielleicht eine Minderheitsregierung, bei der die AfD irgendwie eine Rolle spielt, vielleicht auch eine Regierung, die von der AfD gestützt wird oder sich von der AfD stützen lässt, sollte die eine politische Rolle spielen in diesem Bundesland nach den Wahlen, dann sagen die natürlich auch, uns können hier Gelder gekürzt werden. Das heißt, das sind durchaus auch eher noch vage und so und eher so dreuend, aber durchaus auch materielle Sorgen, Existenzängste. Können wir unsere Arbeit so weiterführen, wie wir sie jetzt bisher geführt haben?
Was mir auf jeden Fall auch hängen geblieben ist, sind die Beschreibungen von Holm Kirsten. Das ist einer deiner Protagonisten. Ich würde ihn mal als Archivar historischer Gegenstände bezeichnen, korrigiere mich da gern, wenn ich falsch liege. Aber dieser Holm Kirsten hat dir gesagt, wie sehr ihn der Alltag der Häftlinge in Buchenwald umtreibt und dass nichts falscher wäre, als sich das Leben der Häftlinge ja so grau und monochrom vorzustellen, so wie es vielleicht alte Bilder von damals nahelegen. Was meint er damit genau?
Na, er meinte, dass so ein Konzentrationslager, dazu muss man sagen, Buchenwald ist kein Vernichtungslager der Nationalsozialisten gewesen, wo also Menschen hingebracht wurden, um sie zu ermorden. In Buchenwald sind unfassbar viele Menschen gestorben unter unfassbar grausamen Bedingungen, auch ganz wirklich, gab Akte absoluter Barbarei. Also das soll jetzt nicht beschönigend wirken. Man sagt, 56.000 Menschen sind dort ums Leben gekommen in Buchenwald und in den Außenlagern. Aber es gab eben auch einen total vielgestaltigen Lageralltag. Das heißt, es gab Menschen, die Häftlinge, die nicht zur Vernichtung bestimmt waren, sogenannte Funktionshäftlinge, Schreiber beispielsweise, die also einfach vor Ort es dann irgendwie geschafft haben, so einigermaßen eine ganz gute Tätigkeit zu bekommen, bei der zumindest das Überleben gesichert war, die privilegiert waren. Es gab andere, die das überhaupt nicht waren. Es gab Leute, die, habe ich ja gerade gesagt, die wirklich unter grausamsten Umständen verreckten. Und dieses Nebeneinander, ich glaube, das meint er, von Barbarei, von Sterben, von Menschen, die einfach dahingerafft werden, die auch die Präsenz des Todes, ne? Jeden Morgen werden da die Toten auf den Appellplatz getragen. Da gibt's ein Krematorium, das quasi rund um die Uhr läuft, wo Häftlinge, andere Häftlinge, die gestorben sind, verbrennen müssen, einfach weil man der ganzen Toten nicht mehr Herr wird. Gleichzeitig hast du halt nebenan, ja, Menschen, die vielleicht in der Krankenstube bei den Tätern, bei den SS-Leuten irgendwo in einer Schreibstube einen Job hatten, die was zu essen bekamen, die ein Bett hatten, denen es gut ging. Und ich glaube, das meint er, dieses totale Nebenher, so eine generelle Abstumpfung, so ein Gewöhnen auch an diese schrecklichen Umstände. Menschen, denen es gut geht, Menschen, denen es nicht so gut geht. Beziehungsweise halt ziemlich schlecht.
Ja. Was hattest du für einen Eindruck? Du hast ja auch dort eine Schulklasse begleitet. Wie hat diese Schulklasse das Ganze wahrgenommen? Beziehungsweise hattest du den Eindruck, dass die auch einen Zugang gewinnen konnten zu diesen, ja, krassen Dimensionen, die du eben ausgebreitet hast?
Fand ich schon, ja. Das war eine 10. Klasse aus Thüringen, aus einer Gesamtschule, einer freien Gesamtschule. Fand ich schon, dass die einen Zugang bekommen hatten. Die waren mehrere Tage dort, ne? Die haben dort übernachtet in dieser Jugendbegegnungsstätte. Es gibt auch kürzere Besuche. Manche Schülergruppen kommen auch nur für ein paar Stunden und fahren dann wieder. Also wenn man da steht auf dem Parkplatz, da kommen ständig die Reisebusse an und spucken Schüler aus und Schülerinnen. Andere fahren weg und so. Die haben sich richtig Zeit genommen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, hatten also das volle Programm, den mehrtägigen Besuch, sind rumgeführt worden, waren auch in Weimar unten in der Stadt, ne? Die ja ganz nah neben Buchenwald liegt. Und die waren relativ ruhig, also das war jetzt keine sehr, sehr unfassbar lebendige Klasse, waren aber sehr interessiert. Das ist auch das, was die Guides da vor Ort, also die Angestellten der Gedenkstätte aus der sogenannten Bildungsabteilung, die sich halt ganz viel kümmern um Besucherinnen und Besucher, mit denen rumlaufen, das war auch das, was die auch gesagt hatten. Das war so auch deren Eindruck, ne? Also sehr interessiert, jetzt nicht so unfassbar laut, unfassbar viele Fragen stellend und so. Aber das haben die auch hinterher gesagt, man kann natürlich nicht in die Seelen reinschauen. Das weiß man auch aus der Forschung. Es gibt richtig empirische Forschung dazu, beziehungsweise Versuche, das mal so festzustellen, ob eigentlich so ein Gedenkstättenbesuch irgendwas bewirkt bei jungen Leuten. Ist ja eine total interessante Frage. Das weiß man aber, dass das schwierig festzustellen ist. Ne? Wenn du die Leute einfach nur fragst, dann behaupten sie das, was vielleicht möglicherweise gar nicht stimmt. Also schwierig, in die Seelen wirklich reinzuschauen. Aber ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass die doch sehr beeindruckt waren von dem, was da passierte. Absolut.
Was war denn so dein größtes Learning, würdest du sagen? Also du warst ja auch wahrscheinlich sehr lange dort. Die Geschichte ist so aufgebaut, so gerahmt, dass du diesen einen Tag erzählst, der eben mit der Ankunft der Schulklasse beginnt und dann auch endet, wenn die Schulklasse wieder abfährt. Aber du warst ja wahrscheinlich viel länger da. Was bleibt dir von der Recherche am meisten hängen?
Ja, gute Frage. Also lass mich überlegen. Auf jeden Fall tatsächlich auch das, was du gerade schon angesprochen hattest, ne, diese Vielgestaltigkeit des Lageralltags überhaupt, könnte man ja denken, dass das Ganze so abgeschlossen ist und so historisch und so weit weg liegt. Und das tut's natürlich auch. Aber gleichzeitig, wenn man dann vor Ort ist, wenn man sieht, ja, wie lebendig die Vergangenheit ist, vielleicht kann man es so sagen, das fand ich sehr beeindruckend zu sehen. Und wie für diese Gedenkstättenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich der Alltag ist, ne, mit diesen Geschichten umzugehen, offene Fragen, die es gibt. Ich war auch dort mit einem Mitarbeiter, der eigentlich auch in der Bildungsabteilung arbeitet, gleichzeitig Archäologe ist, Ronald Hirte, also von der Ausbildung her Archäologe, und der da so Ausgrabungen macht. Und mit dem war ich unterwegs und das fand ich total irre. Also er sagte dann, stärker als in anderen Gedenkstätten ist Buchenwald so eine offene Wunde. Da ist noch ganz viel Vergangenheit da und ganz vieles ist einfach gar nicht ausgegraben. Und er hat mir dann gezeigt, das ist so ganz am Ende des Geländes, am Rande des Geländes gibt es so die sogenannten Müllhalden, wo während der NS-Zeit, aber auch danach, ja, ganz viel Zeug aus dem Lager einfach hingekippt wurde. Und da wird heute noch gegraben und da hat man noch gar nicht alles gefunden. Das hat mich total beeindruckt. Und auch eine Sache, die ich total beeindruckend fand, war, das war eine Zufallsbegegnung. Da war ich im Archiv. Der Herr Kirsten, von dem wir es hatten, der betreut ja die Dinge, der ist Leiter der Sammlung. Das heißt, die Gegenstände, Uniformen, Waffen und so weiter. Und Anita Ganzenmüller, so hieß die ist die Leiterin des Archivs, das heißt, die kümmert sich um Schriftstücke. Und da kam dann eine Familie aus Australien, wo der Großvater dieses Mannes, der da kam, der extra angereist war aus Australien, ein Häftling war in Buchenwald. Das hatten die erst kürzlich erfahren durch irgendwelche Briefe, die aufgetaucht waren. Ja, und die wollten wissen, was war eigentlich mit unserem Großvater los? Was hat der hier gemacht? Was war Buchenwald überhaupt? Und für die ist das total, natürlich total lebendig und total nah. Und diese Frau Ganzenmüller erzählte, dass das sehr oft vorkommt. Die haben da richtig so einen Raum, wo sie also Menschen treffen, einerseits Angehörige von ehemaligen Häftlingen, aber auch Angehörige von Tätern, von SS-Tätern. Es gab viele, viele tausend SS-Männer, die da gearbeitet haben. Ich glaube, 7.000 oder 8.000 insgesamt im Lauf der Jahre. Und da gibt's heute Enkelkinder. Oft sind es tatsächlich die Enkelkinder, die einfach wissen wollen, was war los. Und für die ist das total lebendig. Und das zu sehen, dass das nicht einfach nur so eine Art abgelegte Geschichte ist, wo ab und zu mal Schulklassen hinkommen, sondern für viele Menschen, ja, ein Ort, wo wirklich Geschichte noch total lebendig ist und wo die NS-Zeit auf eine Weise auch noch total nah ist. Das fand ich am beeindruckendsten.
Glaubst du, dass das schwieriger werden wird in Zukunft, das zu konservieren? Dadurch, dass vielleicht diese innerfamiliären Bezüge vielleicht auch weniger werden, dass man nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, Großeltern hat, die in dieser Zeit gelebt haben, ob als Häftling oder als Täter. Wie würdest du das ja einordnen oder prognostizieren?
Also ich hatte das auch gedacht. Das ist ja ein Gedanke, den man schnell hat, wenn man darüber nachdenkt, dass es genauso sein könnte, dass diese Gefahr droht. Also ich hatte auch noch einen Großvater, der im Zweiten Weltkrieg war. Und es aber heute ja viele gibt, die jüngeren Schüler heute, die sind im 21. Jahrhundert geboren. Das ist dann oft die Urgroßvätergeneration. Für die ist das ja tatsächlich auch schon weit weg. Und ich hatte auch gedacht, ja, dass da vielleicht was verloren zu gehen droht. Das ist vielleicht auch so. Gleichzeitig, glaube ich, sollte man auch gar nicht zu pessimistisch sein. Und das sagen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Die sagen oft, die Schüler sind gar nicht so sehr das Problem. Viele Schülerinnen und Schüler sind wirklich interessiert und wollen was wissen. Und was die auch sagen, ist, dass es für viele jüngere Menschen gar nicht mehr so ein persönliches Thema ist, ne? Wie jetzt zum Beispiel für diese Besucher, diese Enkelgeneration, die ich da gerade beschrieben habe, die ja auch schon alt geworden ist und wissen will, was war eigentlich mit meinem Großvater los. Dieser Australier war auch schon irgendwie 60. Also die Mitarbeiterinnen sagen, da öffnet sich auch was. Da werden ganz unbefangene Fragen gestellt. Man kann vielleicht unbefangener draufschauen. Es ist nicht so sehr verknüpft mit eigenen Gefühlen wie Scham und Schuldgefühle oder auch gerade keine Schuldgefühle und was war eigentlich mit meiner Familie los, sondern die sagen, die Schülerinnen und Schüler heute stellen sehr nüchtern, sehr sehr interessiert einfach viele Fragen. Und das war auch das, was mir auch aufgefallen ist, als ich habe dann wirklich 3 Tage lang diese ganzen Rundgänge mitgemacht, eben mit dieser Klasse aus Thüringen, dieser 10. Klasse. Und wie wissensgesättigt das eigentlich ist, was die Guides da erzählen, ja, wie wirklich man den Blick ganz stark auch inzwischen auf die Tätergesellschaft richtet. Das ist das, was denen sehr wichtig ist, zu sagen, so wie, was war das für eine Gesellschaft damals, die solche Verbrechen verüben konnte, aus deren Mitte solche Verbrechen verübt werden konnten. Da gibt's auch viel weniger Barrieren heute, sozusagen psychisch, seelisch, ne, bei den jüngeren Menschen. Und die schauen sich das vielleicht auch viel unbefangener und offener an, einfach weil sie gar nicht mehr so, ja, gar nicht mehr so persönlich von betroffen sind. Das Gleiche übrigens auch das ist ja ein Punkt, der öfter gemacht wird, dass es heißt, naja, wir leben in einer migrantisch geprägten Gesellschaft. Viele Leute können gar keine Bezüge dazu haben, weil ihre Großeltern ganz woanders oder auch ihre Eltern ganz woanders gelebt haben. Ja, weil die Eltern, Großeltern eingewandert sind. Da könnte man ja auch denken, dass das für die alles irgendwie ein fernes und schwieriges Thema ist. Aber auch da sagen die Leute, sagen die Experten, Expertinnen, die sich damit auskennen, die Leute vor Ort, ist gar nicht unbedingt so. Auch die finden das interessant. Also deswegen wäre ich da gar nicht so pessimistisch. Da geht möglicherweise was verloren, ja, so dieses total drängende, unmittelbare, familiäre. Aber das heißt nicht, dass das Wissen um die Wichtigkeit dieses Themas und um die Wichtigkeit von Erinnerung damit auch verschwinden muss.
Ja, super spannend. Lass uns gerne auch noch mal so ein bisschen aufs Handwerk schauen. Denn die Geschichte ist ja auch wirklich lang. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Zeichen das in dem Fall sind.
Ungefähr 40.000, glaube ich, 40.000 Anschläge. Ein bisschen mehr, glaube ich sogar.
Ja, das sind dann wahrscheinlich so 2,5 Seiten in der gedruckten Zeit.
Mhm, genau.
Ja, wie baut man so Texte auf, damit Leserinnen und Leser bis zum Schluss dranbleiben?
Ja, also super schwieriges Thema, mit dem wir uns hier sozusagen alltäglich auch beschäftigen, ne? Weil wir ja einfach im Dossier der Zeit, wo ich arbeite, dieses feste Format haben. Ne? Das sind ja immer, in dem Fall waren es sogar 3 volle Seiten, weil wir auch relativ optisch so das groß machen wollten. Ne? Und waren 3 volle Seiten, oft sind es 2,5 Seiten mit einer halben Seite Anzeige. Das steht immer fest. Das heißt, wir haben immer diese langen Texte. Deswegen beschäftigen wir uns, also ich auch als Ressortleiter beschäftige mich auch mit Texten anderer Autorinnen, Autoren damit sehr oft. Und mit der Frage so, wie können wir sowas aufbauen? Wie können wir da was rausholen, dass die Leute bei der Stange bleiben? In dem Fall war es schwierig, habe mich auch schwer getan, weil es kein Thema ist, wo eine Dramaturgie sofort vorgegeben ist. Es gibt Themen, da fällt dir die Dramaturgie leichter, einfach weil du in der Wirklichkeit schon eine Dramaturgie hast. Es gibt Themen, da fällt es schwerer, so wie hier, wo ich einfach diesen Besuch, den habe ich im Einstieg und von der Schülergruppe, den habe ich im Einstieg und im Ausstieg. Ansonsten musste ich das so zusammenbauen. Und zumal ich dann auch noch verschiedene Ebenen hatte, war wirklich auch sehr, ja, interessiert, sehr beeindruckt von diesen ganzen historischen Fakten, wollte da auch wirklich ein bisschen was erzählen über die Historie, also auch ins 20. Jahrhundert springen, in die NS-Zeit. Ja, ist natürlich super schwer, das alles so zusammenzubauen. Ich habe einfach versucht zu springen. Ich habe einfach versucht, so ein bisschen zu strukturieren, ne, über die Gedenkstättenmitarbeiter, die vorgestellt werden. Hat ja so jeder seinen Bereich. Es gibt den Jens Christian Wagner, den Gedenkstättenleiter, der steht für die öffentliche Auseinandersetzung mit der AfD, mit Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus, für die ganze politische Debatte, die im Jetzt geführt wird. Es gibt eben die erwähnte Frau Anita Ganzenmüller aus dem Archiv, wo ich das, ne, diesen Australier so erzähle. Das heißt, ich habe mir dann schon versucht, so ein bisschen so zu überlegen, was macht welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin. Und das ist eigentlich dann so relativ, ja, einfach so hintereinander gehängt. Hab dann auch noch so als strukturierendes Element immer wieder so Zitate von ehemaligen Häftlingen, weil mir schon wichtig war, auch einfach das Grauen zu transportieren, dessen, was da passiert ist. Und habe dann so in Kursiv immer eingefügt, Häftlinge, die meisten davon direkt im Sommer 45. Das war auch wirklich in Buchenwald speziell. Da wurden im Sommer 45, haben die Amerikaner gesagt, wir müssen alle diese Zeugenaussagen sammeln. Und es wurden sofort nach der Befreiung, wurden diese Häftlinge befragt. Und viele von diesen Zitaten sind also entstanden, wirklich einige Wochen nach der Befreiung. Also ganz frische Erinnerungen. Das habe ich so ein bisschen so eingestreut und habe das dann aber auch benutzt, sozusagen so als Blocker, um dann von einem Aspekt zum nächsten zu springen und einfach neue Aspekte einzuführen. Und ansonsten habe ich dann einfach versucht, so hintereinander zu hängen. Das heißt, es ist jetzt keine besonders, glaube ich, raffinierte oder gekonnte Dramaturgie. Das kann man, glaube ich, auch bei dem Thema gar nicht machen. Ja, sondern einfach versucht, so alle Aspekte irgendwie unterzubringen.
Jetzt als kleiner Transparenzhinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Du warst bei uns mal beim Kaminabend und hast uns an der Reportageschule schon ein bisschen was erzählt und hast da auch über Dramaturgie gesprochen und hast von See- und Flussdramaturgie gesprochen. Magst du uns vielleicht einmal erzählen, was damit gemeint ist und was vielleicht auch Buchenwald für eine Geschichte ist?
Ja, klar. Also das ist so ein, das sind so zwei Begriffe, die wir hier intern gerne verwenden, die auch schon hier lange verwendet werden. Ich weiß auch gar nicht, wer sie eingeführt hat, ehrlich gesagt. Also ich habe die ja auch so kennengelernt. Und das ist einfach der Versuch, zwei verschiedene Arten von Texten in ihrer Dramaturgie zu beschreiben. Was gemeint ist, ist, also ein Fluss ist etwas, da kann ich mich reinsetzen mit einem Boot und kann mich treiben lassen und kann links und rechts ans Ufer schauen und kann also mir anschauen, wie sich das Ufer verändert. Das heißt, da gibt es eine Veränderung in Raum und Zeit, die quasi vorgegeben ist und ich muss mir das als Reporter nur anschauen und kann es aufschreiben. Und solche Texte, glaube ich, sind einfacher. Also eine Flussreportage wäre beispielsweise die Reportage einer total komplizierten medizinischen Operation, irgendeine Weltsensation, eine Transplantation, die zum ersten Mal durchgeführt wird. Und wir beschreiben einfach von Anfang bis Ende, was dort passiert. Da ist die Dramaturgie vorgegeben. Da kann ich natürlich dann auch wieder Rückblenden einbauen und kann Faktenabsätze reinbauen und so. Aber gewissermaßen das Skelett der Dramaturgie ist einfach da. So ist A, dann B, dann C, dann D, dann E. Ne? Ich setze mich am Anfang in den Fluss, gucke mir an, was passiert und kann das eine aus dem anderen herleiten. Und beim See, und da würde ich eben sagen, dieser Buchenwald-Text ist eine Seereportage, ist es nicht so. Das heißt, da sitze ich gewissermaßen mit meinem Boot auf einem See, gucke ans Ufer, überall ist das Ufer gleich weit weg und ich kann mich entscheiden, in ganz, ganz viele Richtungen loszupaddeln und irgendwie ist alles interessant und spannend und ja, ich muss mir überlegen, in welche Richtung ich eigentlich fahre und fahren will. Und das sind dann oft, glaube ich, die schwierigeren Geschichten, die schwierigeren Artikel. Das merkt man auch ganz stark beim Recherchieren, wenn man es selber macht. Flussreportagen sind einfacher zu recherchieren, einfach weil ich weiß, worauf ich achten muss, wo ich hin will. Raum und Zeit sind gewissermaßen vorgegeben. Aber jetzt hier bei sowas wie in Buchenwald, wo du einen Ort hast, ne, wo also sozusagen die Gedenkstätte Buchenwald der See ist, da schwimmt man erstmal. Da ist man wirklich, wenn man dorthin kommt, denkt man erstmal, mein Gott, ist erstmal erschlagen von der Komplexität, ne, spricht mit ganz vielen Leuten, guckt mal hier in die Richtung, dort in die Richtung. Und muss sich selber so überhaupt überlegen, sich selber sortieren, was ist eigentlich für mich spannend, was ist eigentlich für mich interessant und wie kann ich das hinterher dann so zusammenfügen. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass Flussreportagen irgendwie besser sind oder Seereportagen besser oder so, aber ja, es sind einfach zwei unterschiedliche Arten von Geschichten. Und ich glaube schon, gerade vielleicht, wenn man auch Berufsanfänger ist, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, diese wirklich ganz langen Artikel zu schreiben, es hilft auf jeden Fall, einen Fluss zu haben. Das würde ich schon sagen. Es ist einfach einfacher.
Hilft es denn auch, sich generell so ein bisschen theoretisch, abstrakt, sich mit der Dramaturgie als solcher zu befassen, also zu überlegen, bietet sich hier gerade eine Flussgeschichte an, bietet sich eine Seegeschichte an? Oder ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen hinderlich, also dass man vielleicht zu viel über Dramaturgie nachdenkt und das einfach so ein bisschen ja freier vielleicht auch ausprobieren sollte? Was würdest du sagen?
Finde ich eine total gute Frage. Ich glaube, dass es da gar nicht so ein Patentrezept gibt. Und ich glaube, dass jeder und jeder einfach sehen muss, was ihm, was ihr besser liegt. So wie ich, so nach meiner Erfahrung, wie selbst, bei mir selbst und auch bei anderen, ist das so eine Art intuitives Wissen. Also ich glaube, man denkt da schon drüber nach. Ne? Und gerade wir hier, ich renne jetzt hier nicht ständig jede Woche hier rum und sage, oh, das ist aber ein See, das ist aber ein Fluss. Aber irgendwie hat man das so im Kopf, hat das so eingespeichert und legt das wie so ein Raster so über die Themenideen und die Recherchen, die man so hat und angeht. Und ich glaube, dass es bei vielen so ist, gerade vielleicht dann auch mit ein bisschen mehr Übung. Also ich glaube, das muss jeder selber wissen. Es gibt Leute, die planen das eher. Es gibt Leute, die schreiben total intuitiv drauf los. Ja, wie gesagt, finde ich schwierig, da jetzt so ein Patentrezept zu sagen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich einfach schon mal es vielleicht einmal so bewusst macht und einmal klar darüber nachdenkt. Und ich glaube auch schon, dass es bei so langen Texten prinzipiell für die allermeisten Leute wahrscheinlich wichtig ist, zu wissen, wo man eigentlich ungefähr hin will, was man so erzählen will, was man für Szenen hat, ne, was man unterbringen will, vielleicht auch, wie man einsteigt in den Text. Aber selbst das ist total verschieden. Also ich kenne Leute, die schreiben einfach drauf los und haben dann so ein wildes Dokument, in dem sie so hin und her schieben und Blöcke hin und her kopieren. So jemand bin ich jetzt nicht. Ich muss schon am Anfang anfangen, wirklich auch zu schreiben und muss also auch A, B, C, D, E. Ich muss schon diese ganzen Schritte gehen. Ja, aber da gibt's wirklich auch total viele verschiedene Ansätze.
Die Hürde.
Ja, kommen wir nochmal ganz explizit zurück zu Buchenwald und deiner Recherche. Was würdest du sagen, was war so die größte Herausforderung bei dem Text und wie hast du die gemeistert?
Also ich glaube, die größte Herausforderung, also einerseits das, was wir gerade besprochen haben, dass das eben wirklich so ein See war, dass das ein Ort ist, dass das ein Thema ist, wo sich nicht sofort vor einem was bewegt, ne, dass man viel rumsitzen muss, viel überlegen muss, was will ich eigentlich hier, was interessiert mich, was will ich erzählen. Und jetzt spezifisch wirklich Buchenwald, ich hatte einen heiden Respekt vor der Recherche, vor dem Schreiben, weil dieses Thema Nationalsozialismus so ein wichtiges, großes Thema ist, eigentlich das, wenn man so will, der Gründungsschatten, in dem diese Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, wenn man es mal ganz groß fassen will. Und mir war es wahnsinnig wichtig und ich habe wahnsinnig stark auch vielleicht auch damit gerungen, da so einen Ton zu treffen, der jetzt nicht billig das Grauen in den Vordergrund drückt, der aber eben schon transportiert, was es da für ein Grauen gab, keinen Ton zu haben, der da irgendwie falsch ist, der pathetisch ist, der vielleicht auch zu auffordernd ist. So, das ist, glaube ich, bei dem Thema wahnsinnig wichtig, noch wichtiger als bei anderen Themen. Und keine Ahnung, ob es mir gelungen ist, aber ich habe auch versucht, in dem Text relativ wenig so mit Metaphern zu arbeiten und dann auch wieder relativ wenig so mit Dramaturgie, generell so mit Effekten, weil ich glaube, also wenn es ein Thema gibt, das keine Effekte braucht und keine bedrohlichen Metaphern und so weiter, dann ist es wirklich der Nationalsozialismus und sind es die Konzentrationslager. Das fand ich wahnsinnig schwierig, dem Thema gerecht zu werden. Ob es mir gelungen ist, keine Ahnung, aber ich habe es auf jeden Fall als starke Herausforderung gespürt.
Der Rausschmeißer.
Welchen Rat hast du für uns Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten, die vielleicht davon träumen, irgendwann mal eine große Dossiergeschichte mit 40.000 Anschlägen in der Zeit zu schreiben?
Also erstmal blöder Rat, aber üben, üben, üben und auch am Anfang nicht verzweifeln. Ich glaube, das muss sich auch entwickeln. Es ist, glaube ich, man kann ein ganz toller Reporter, eine ganz tolle Reporterin sein, auch wenn man vielleicht es jetzt noch nicht schafft, so diese 35.000 Zeichen zu schreiben. Ich kann mich gut erinnern, als ich auf der Journalistenschule war, hier in Hamburg auf der Henri-Nannen-Schule, dass wir so dann anfingen, längere Reportagen zu schreiben und dass ich bei 8.000 Zeichen, bei 12.000 Zeichen, meine allererste Geo-Reportage, für die ich nach Bangladesch fliegen durfte, wo ich also wirklich so richtig so weit in die freie Welt, die weite Welt fliegen durfte, die hatte dann gedruckt 16.000 Zeichen und ich weiß noch, wie ich geschwitzt habe und wie schwierig ich das fand beim Schreiben und wie mir auch geholfen werden musste im Redigieren und so. Also einfach üben, 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 machen, 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 viel lesen. Ich glaube, lesen hilft immer. So Bücher lesen, natürlich andere Reportagen, andere Texte lesen und dann einfach darauf vertrauen, dass es keine Zauberei ist, was es wirklich nicht ist, sondern einfach auch Handwerk, dass man lernen kann, dass man üben kann, dass man, glaube ich, man muss es einfach tun. Und Spaß dran haben. Ich glaube, Spaß dran haben an der Sache, die man da macht, ist eh immer das Wichtigste. Und sich dafür begeistern. Und ja, dann kommt, glaube ich, auch das eine zum anderen.
Malte, danke, dass du heute da warst.
Na klar, hat mir Spaß gemacht.
Mach's gut.
Ciao, mach's gut.
Das war Malte Henk über seine Recherche in Buchenwald. Ich konnte ihn richtig gut nachvollziehen, als er darüber gesprochen hat, wie viel Respekt er vor dem Thema Nationalsozialismus hatte. Und wie schwer es ist, da den richtigen Ton zu treffen. Einerseits die Grausamkeit aufzuzeigen, andererseits unnötige Metaphern und Effekte wegzulassen. Er sagte ja auch, dass er sich gar nicht sicher war, ob es ihm gelungen ist. Ich finde, auf jeden Fall. Spannend fand ich auch seine handwerklichen Tipps. Bei der nächsten Reportage werde ich mal versuchen, darauf zu achten, ob sich eine Flussdramaturgie aufdrängt oder ich eher in einem See denken muss. So wie er bei der Buchenwald-Geschichte. Damit sind wir am Ende. In 2 Wochen erscheint die nächste Folge von Reporter Insights. Dann sprechen wir mit Laila Sieber. Sie war letztes Jahr auf der Reportageschule und recherchiert aktuell viel zum Gaza-Krieg. Hört dann gerne wieder rein. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Außerdem würden wir uns natürlich wie immer über ein Abo freuen. Das hilft uns, besser gefunden zu werden. Tschüss und bis bald.